Vis-à-vis.
Ja, Hermann Patzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt vom Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht nochmal volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen, auch Interviews, Abschiedsinterviews und so weiter. Dinge, Übergaben, die man noch machen muss und so weiter und so fort. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick. Man plant ja schon die nächsten Wochen und Monate, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor, von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Also da sehe ich weniger Gefahr, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums in der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Wenn man noch mal kurz dabei bleibt, das ist ja heute auch vielleicht unvorstellbar. Damals, da hat es, Frau Krütter sagte mir damals, die Kulturstaatsministerin, ja, sie hat das nur durchgekriegt mit dem Geld bei Schäuble, weil das da vorne an erster Front steht. So, ich weiß, es gab viele, die das auch weiter hinten wollten, auch aus der Stiftung. Wie würde man denn, sowas würde man schon mal gar nicht dort vorne machen, nur mal mit so viel Geld durchbringen, oder?
Wissen Sie, das Grundstück dahinter, also an der Sigismundstraße seitlich, also hinter der neuen Nationalgalerie, was einfach immer verschwiegen wird von denen, die das so stark machen. Die Fläche hat überhaupt nicht gereicht, um die Anforderungen sozusagen zu erfüllen. Zweitens, man kann da nicht beliebig bauen, so nah an diesem Tempel der Kunst, an Mies van der Rohe's neuer Nationalgalerie, da kann man nichts Beliebiges hinsetzen. Also das wäre extrem schwierig gewesen. Und andererseits, alle haben doch gesagt, was ist mit dieser Brache vorne an der Potsdamer Straße zwischen Mies und der Kirche und der Philharmonie? Also wenn man das nicht wagt, bei so einer Chance, die man bekommt, dort zu bauen, dort zu planen, dann entzieht man sich eigentlich der Herausforderung. Und ich finde, die Architekten, der Wettbewerb, es waren gute Entwürfe und der Siegerentwurf, das wird man dann schon sehen, trotz aller Kritik, die es ja immer gibt an diesem klar ikonischen Platz. Aber es wird eine wunderbare Verbindung geschafft werden und auch diese Idee von Klaus Biesenbach, was ja Bund und Berlin unterstützt, der Begrünung, den Tiergarten rüberzuziehen. Das ist, glaube ich, die einzig richtige Lösung. Und ich freue mich schon, wenn ich dann in einigen Jahren sozusagen als Präsident AD dann zur Eröffnung eingeladen werde.
Das werden Sie bestimmt. Und wir hoffen auch, die Eröffnung gibt es einigermaßen pünktlich. Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert, sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die Sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, so begonnen, sich aus sich selbst heraus, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, Ja, das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral, der bringt die nötige Fachexpertise mit. Und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. Und also 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen werden mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich fand eigentlich, damit will ich nicht sagen, dass wir nicht Defizite haben. Wir kennen die auch selber sehr gut. Nur ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden? Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern, von Partner Deutschland. Das lief dann schon unter Claudia Roth, die das wirklich sehr unterstützt hat. Auch ihr Amtschef Andreas Görgen, mit dem wir regelmäßig Austausch hatten. Das waren ganz, ganz wichtige Partner, die der Stiftung vertraut haben, die gesagt haben, macht ihr das mit den Partnern? Aber natürlich, Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, das war im Dezember 2022, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen, soweit es irgendwie geht. Keines der großen Museen war bisher budgetiert. Die haben kein eigenes Budget gehabt. Es war alles in der Generaldirektion zusammengefasst, was ja aufgelöst wurde. Bildung und Vermittlung war auch dort. Das ist jetzt auch an die Häuser verteilt worden und so weiter. Also die Einrichtungen autonomer zu machen, nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Das ist jetzt eigentlich die neue Struktur. Keine zentralistische Einrichtung, sondern ein Verbund von 25 möglichst autonom und selbstständig agierenden Einrichtungen. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der richtige muss erst noch gewählt werden, aber alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so. Das ist komplett lächerlich. Im Grunde zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Sie haben gesagt, der Präsident verliert Macht. Also nochmal zu erklären, es gibt jetzt nicht nur einen Präsident, der alles entscheidet. Er hat natürlich eine Richtlinienkompetenz, denke ich mir am Ende natürlich. Ja. Aber, und auch in Vertretung gegenüber dem Ausländer. Aber es ist ansonsten so, es ist, glaube ich, ein 7-köpfiger Vorstand mit an seiner Seite. Und es ist so eine Art Team natürlich neben dem Stiftungsrat und allem anderen noch. Jetzt mal trotzdem rückwirkend geschaut, weil das war ja auch gerade groß, diese Kritik, diese Strukturen, nicht nur die Unterfinanzierung, sondern aber auch diese Strukturen, dass es viel Top-Down, viel hing dann, man musste sich, weiß ich nicht, ich sag mal übertrieben, für eine Büroklammer oder sonst was, für irgendwie, wie man ein Bild an die Wand hängt, eine Genehmigung holen. Jetzt ist das aber doch anders strukturiert, glauben Sie, das ist gut so, weil Sie haben sich ja als Präsident so ein Stück weit, hat man sich ja auch selbst entmachtet. Ist das was, wo Sie auch selber für sich ganz ehrlich so gesagt haben, ich habe jetzt da auch umgedacht, ich habe auch von den Strukturen, ich habe das auch anerkannt, nee, so geht das nicht weiter.
Naja, es ist ja so, dass man ja nicht als Präsident, wenn man an der Spitze steht, jetzt einfach mal so sagt, ich verändere jetzt hier mal die Struktur. Das braucht ja einen Prozess. Ich meine, der Stiftungsrat muss das ja auch beschließen. Der muss überzeugt werden. Es braucht deshalb zu Beginn eben auch die Evaluation.
Haben Sie selber das auch manchmal gemerkt im Arbeitsprozess, wo Sie auch angefangen haben und dann die ersten Jahre, dass Sie dachten, oh Mann, ey, hier klemmt das aber dann immer so?
Naja, man muss die Dinge ein bisschen abschichten. Ich meine, als ich 2008 anfing, habe ich als erstes das Stiftungsdirektorium eingeführt. Das war überhaupt der Präsident und Vizepräsident mit allen Einrichtungsleitungen, der 5, und ihren Vertretern zusammensitzen. Das gab es vorher gar nicht. Und überhaupt mal zu sagen, was können wir eigentlich gemeinsam machen? Und da haben auch alle durchaus mitgezogen, aber alle waren gleichzeitig natürlich auch überfordert mit ihren ganzen übrigen Aufgaben. Und das war, im Laufe der Jahre hat man gemerkt, wir haben viele Initiativen mit gutem Willen gemeinsam versucht, in Gang zu bringen, aber dann ist es doch wieder versandet. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt in der jetzigen Struktur schon auf jeden Fall besser. Man kann so eine große Einrichtung mit über 2000 Mitarbeitern, 25 Institutionen, wie viele Häuser, wir haben, das sind ja noch mal mehr, wahrscheinlich insgesamt 30, 40, das wirklich, da brauchst du irgendwie einfach einen Kreis von Leuten, die mitziehen, der auch wechselt, wo Ideen reingebracht werden, die auch die Ideen, die wir dann gemeinsam entwickeln, in die Einrichtungen weitergeben. du kannst nichts bewegen, wenn nicht die Mitarbeitenden mitziehen. Die müssen aber erstmal informiert werden. Und die Spitze muss auch Feedback von den Mitarbeitern kriegen. Das ist das eine. Und das andere, weil ich immer wieder lese, ja, diese schwerfällige SPK. Wir sind die Behörde. Das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Das ist die Struktur, die man uns in den 50ern bei der Gründung gegeben hat. Da sind wir an gewisse Vergaberecht, pipapo, gebunden. Das ist nun mal so. Da kann man von außen leicht sagen, ja und so. Und deshalb, was wir jetzt in der Reform versuchen, denn diese Behördenstruktur können wir ja nicht aufgeben, ne? Das dürfen wir gar nicht, das müsste der Gesetzgeber tun, sondern innerhalb dieses Rahmens und wenn man mit öffentlichen Mitteln umgeht und bei unserem Etat von fast 500 Millionen, wenn man die Baumittel dazu nimmt, ist das eine große Verantwortung, da muss man schon diese Regeln, auch wenn sie einen schwerfällig machen, in der Vergabe, im Verbrauch der Mittel einhalten, dass wir aber innerhalb dieser Vorgaben versuchen, einfach effektiver zu werden, dass wir unnötige Hierarchien innerhalb dieser Gesamtstruktur abbauen, das haben wir gemacht und da ist, glaube ich, die Autonomie, die Selbststeuerungsmöglichkeiten der Leiter der Museen, Bibliotheken, Institute ganz, ganz wichtig.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25-Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, sodass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder, ich nehme jetzt Berlin aus, denn in all den Jahren haben die Steigerungen natürlich Bund und Berlin zu 75% und 25% jeweils getragen, nicht die übrigen Länder, die waren gedeckelt. Aber seit 1996, und das ist eine Weile her, seit fast 30 Jahren, haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht, um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn da schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Die Unterfinanzierung, die Mehrbedarfe, die steigenden Kosten im Betrieb der Einrichtung. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, was wir allerdings wollen, und das ist ganz wichtig, wir sind bescheiden geworden. Man hat ursprünglich mal Aktori, hat mal einen Mehrbedarf von 66 Millionen und 400 Stellen. Dann haben wir irgendwann gesagt, naja, die Hälfte wäre super, 30 Millionen und irgendwie 200 Stellen. Wenn wir am Ende 12 Millionen, wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können. Also das heißt, wir haben jetzt, was die Selbstständigkeit der Einrichtung betrifft, Museumsteams und so weiter, aber das ist noch nicht alles sozusagen vom Personal her so ausgestattet, dass es wirklich von selbst gut fliegen kann. Das muss geleistet werden. Und da wollen wir die 12 Millionen nutzen und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt. Wir brauchen neben den 12 Millionen, wollen die Länder, glaube ich, auch. Die wollen ja auch nicht erhöhen, damit es dann irgendwie für Energiekostensteigerungen ausgegeben wird, sondern dass es sichtbar wird, ne, in der inhaltlichen Arbeit. Aber das Problem ist dann, wir haben mit den übrigen Bereichen Energiekostensteigerung, Betriebskosten durch Mindestlohn, auch Bewachungskosten, das steigt Jahr für Jahr. Das sind enorme Kosten. Und da müssen wir wirklich nochmal reden. Der Regierungsentwurf der alten Regierung für 25 hat schon eine substanzielle Erhöhung vorgesehen von 8 Millionen. Berlin hat seinen Anteil da auch geleistet. Aber das wird nicht reichen. Und für die nächsten Jahre sieht es natürlich ähnlich aus.
Kommen wir nochmal zu den Ländern. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, finden Sie es natürlich sehr gut, dass diese Finanzierung auch den Föderalismus abbildet. Jetzt kann man natürlich schon, und ich finde es auch selber teilweise, wenn da von den Ländern so diese, ja, was macht denn da die SPK? Und ich meine, jetzt, wenn ich ja nochmal gucke, von den 12 Millionen sind 3 Millionen die Länder. Und die haben auch früher immer wenig und man hatte immer den Eindruck, auf gut Deutsch gesagt, die wollten aber viel mitreden. Ist das trotzdem, dass Sie sagen, ja, trotzdem, Sie sind nun mal an Bord, aber Sie müssen an Bord dieses Tankers bleiben?
Ja, ich finde schon. Und wie gesagt, es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Und wenn man den Gesamtbetrag nimmt, den die Länder jetzt insgesamt finanzieren, das sind sozusagen 33 Millionen, das ist ja nicht ganz wenig. Schöne Frage, wo das herkäme, wenn es die Länder nicht geben würden. Ne? Insofern, glaube ich, das muss man sich auch mal klar machen. Und das andere ist, weil man immer sagt, ja, die wollen mal mitbestimmen. Also es ist ja so, dass in den 17 Jahren, das heißt 34 Stiftungsratssitzungen, sind immer 2 pro Jahr, das war immer sehr konsensual. Okay. Also das ist selten mal, dass irgendwo mal, dass sich mal jemand enthalten hat. Vielleicht damit es nicht so langweilig wird und nicht immer sozusagen sowjetische Wahlabstimmungsergebnisse vorliegen oder so. Und Mama hat mal halt irgendwie auch mal diskutiert zu kontroversen Punkten. Das muss ja auch möglich sein. Und das ist immer im Sinn der Sache. Und ich glaube auch, gerade in diesem Reformprozess haben die Länder nochmal eine wichtige Rolle gespielt. Man muss sich klar werden, wären wir 100% Bund, wären wir eine nachgeordnete Behörde vom BKM. Und ich meine, das Mitwirken der Länder, aller Länder, gibt uns da eine etwas größere Unabhängigkeit. Auch wenn natürlich der größte Geldgeber BKM, natürlich das immer eine ganz enge und besonderes, wichtige Verbindung ist, ganz klar. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Länder im Zuge dieses Prozesses auch verstanden haben, dass sie Träger der Stiftung sind. Wir haben mehrfach die Ministerpräsidenten nach den Konferenzen, die sie in Berlin hatten, die letzten Jahre eingeladen waren bei uns. Jetzt am 12. März war die Ministerpräsidentenkonferenz im Bode-Museum und ich habe am Anfang auch kurz was zur Stiftung erläutern können und plötzlich, ich sage denen immer, wir sind auch ihre Stiftung. Ja? Und so ist es.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark. Wir reden von der AfD. In den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so und wir als Bund-Länder geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und wie gesagt, Marion Ackermann hat ihre einschlägigen Erlebnisse in Dresden gehabt, aber auch woanders. Und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch. Und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen. Der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja. Und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SPK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Und zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststatus. Aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen demokratischen Vertreter der demokratischen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußenstiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte da, wenn Sie sagen, da muss man auch annehmen, sollte das sogar die SPK in ihrer Funktion, also mit dem Namen alleine schon, da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung und gerade, was ich berichtet habe, das stärkere Bewusstsein der Länder, dass sie auch sozusagen die SPK mittragen. Da gibt es auch Erwartungen, durchaus. Gar nicht mal, dass wir jetzt immer allen anderen erklären, wie alles geht und wie man es richtig macht. Aber das sind bei schwierigen Themen, dass wir uns als SPK auch wirklich klar positionieren. Und das muss auch, unsere Botschaft muss ganz klar sein. Ich denke, da sind wir uns auch im Vorstand einig. Muss ganz klar sein, wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je. Und ich glaube, da muss die SPK vielleicht gerade aufgrund der Entwicklungen, die wir besprochen haben, die sich da zusammenbrauen, vielleicht noch aktiver werden als vorher und das noch deutlicher nach außen tragen. Wir wissen ja, wir haben diese Studie vom Institut für Museumsforschung, dass in der Bevölkerung die Museen einen enormen Vertrauensvorschuss genießen. Also nach Familie und Freunden kommen sofort die Museen, noch vor Wissenschaft, Medien und Politik. Und diese Einschätzung teilen sogar die sogenannten Nicht-Museumsgänger, die hat man nämlich auch befragt. Das heißt, heißt, wir haben einen enormen Vertrauensvorschuss. Wir müssen aber auch zeigen, dass wir das auch weiterhin wert sein werden. Und wenn die Menschen uns vertrauen, müssen wir ihnen die richtigen Inhalte liefern. Und deshalb wäre es fatal, wenn Politik sich wirklich in Aussagen, inhaltliche Aussagen einmischt, bestimmte Richtung versuchen würde vorzugeben. Ich habe das bislang nicht erlebt. Ich hoffe, dass es dabei auch bleibt. Und deshalb wäre dann anfangen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Verbund gemeinsam mit der Politik, mit den demokratischen Parteien wirklich eben dafür sorgen, dass wir eine demokratische Gesellschaft auch bleiben.
Mhm. Zumal es geht ja nicht nur um die Aussagen, eben es geht ja auch um Ausstellungen, um die, wen stellt man wie, wo, was aus. Ich will aber, Hermann Papzinger, auf jeden Fall noch auf ein anderes Kapitel zurückschauen. Thema Restitution. Da haben Sie ja an diesem Kapitel viel mitgeschrieben, nicht nur im Fall kriegsbedingt entzogener Kulturgüter durch die Nationalsozialisten. Da haben Sie schon viele, auch wenn es manchmal so ein bisschen unterm Radar lief, aber Sie haben sich mit den Erben jüdischer Sammler oft geeinigt, gütliche Einigungen getroffen oder auch zurückgegeben. Es geht auch um die Kulturgüter natürlich aus kolonialen Kontexten. Wir hatten ja die große Debatte, da hat sich auch einiges bewegt. Wir sehen ja das bei den Benin-Bronzen aus dem Raub britischer Kolonialherren aus dem Edo-Palast in Benin, heute in Nigeria gelegen, in die Bestände der ethnologischen Museen nach Berlin gekommen. Es waren 512 Objekte, glaube ich. Sie wurden alle rückübereignet und ein Teil davon ist als Dauerleihgabe nun im Humboldt-Forum zu sehen. Ich kann mich erinnern, bei mir war das auch, muss ich ehrlich sagen, ein Prozess. Also ich habe auch wirklich gesagt, okay, am Anfang, nee, das hat ja jetzt auch die Geschichte hier, vielleicht muss es doch hier bleiben, wir müssen uns anders einigen. Und bei mir hat sich vieles geändert. Ich würde Sie gerne mal fragen, Hermann Papzinger, so im Rückblick, hat sich das bei Ihnen auch, das ist ja ganz menschlich, dass sich solche Einstellungen auch ändern.
Ja, und natürlich hat sich das geändert. Und ich glaube, dass wir und auch die anderen ethnologischen Museen in Deutschland und in Europa, also nicht nur ein deutsches Phänomen, dass es ein Prozess war, der vor 7, 8, 9, 10 Jahren etwa anfing. Wobei ich sagen muss, dass wir hatten ja, das fing 2011, 12 an, wo Martin Heller das Humboldt Lab Dahlem mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes durchgeführt hat. Da waren schon Geschichte der Objekte, ne, war so ein, das waren so kleine Probeprojekte und Ausstellungen, wo sozusagen schon der Weg der Objekte in die Sammlung begann. Oder mit Amazonien oder auch Tansania, Kooperation mit Indigenen, das fing so langsam an. Aber klar, das hat dann wirklich an Intensität zugenommen. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir da auch gelernt haben. Und da kann man sagen, ja, aber habt ihr nicht schon früher? Ja gut, war halt nicht. Aber das Entscheidende ist doch, dass man umdenkt und dass man den richtigen Weg geht. Und ich muss sagen, ich weigere mich trotzdem dagegen zu sagen, alles, was aus kolonialen Kontexten irgendwie kommt, ist per se geraubt und gestohlen. Das ist Unsinn, das ist unwissenschaftlich, das ist ahistorisch. Das muss man ganz klar sagen. Und auch alle Richtlinien oder Eckpunkte von Bund-Ländern gehen in eine andere Richtung. Aber zunächst mal steht alles unter einem gewissen Unrechtsvorbehalt. Und deshalb muss man Provenienzforschung machen und deshalb muss man die Bereiche, die Sammlungsbestände, die ganz klar unrechtsbehaftet sind, dann wirklich auch zurückgeben. Und ich meine, man muss die Dinge nicht besitzen. Man muss sie nicht im Eigentum haben. Ne? Es reicht, wenn man sie zur Verfügung hat, wenn man damit arbeiten kann, wenn man sie ausstellen kann. Und im Übrigen die Zusammenarbeit. Das Schöne ist, dass eben die Bildungs- und Vermittlungsprogramme der beiden Benin-Säle im Humboldt-Forum haben zwei junge Leute aus Benin City entwickelt. Also ne, das gehört dazu, voneinander zu lernen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und deshalb ist es für mich ein Modellbeispiel.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Papzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben, da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben, wenn Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Papzinger?
Ja, also Ausgrabung werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Vielleicht kommt es dann doch anders, ich weiß es nicht, aber im Augenblick, danach drängt es mich nicht. Es gibt genug jüngere Kolleginnen und Kollegen, die machen das ganz wunderbar, aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, das geschieht ja unentwegt, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, weil ein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da braucht man nur gute Bibliotheken und natürlich den Erfahrungsschatz, den man hat. Denn wenn man Publikationen liest, muss man natürlich auch das einordnen können und so weiter. Das kann man nicht machen, wenn man am Anfang seiner Archäologen- oder seiner Wissenschaftlerkarriere ist, sondern das kann man machen, wenn man einen gewissen Background einfach hat. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, also das heißt sicher, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Planung, eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Die sagen auch schon, jetzt hast du endlich mehr Zeit für uns und da wird auch im Juni sind verschiedene Reisen zu Tagungen in Malta und in Erevan, wo es um Kulturzerstörung geht, gerade in Erevan, Armenien und so. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück für alles Weitere. Hermann Partzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.